Weltklimakonferenz ab heute in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da kommt man doch gleich ins Stocken. Der fünftgrößte Erdölproduzent der Welt lädt zu einer Konferenz, in der es darum gehen soll, den Verbrauch von Öl und Gas weltweit einzudämmen, am besten abzuschaffen. Klingt absurd. Aber Ottmar Edenhofer, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, hat seinen Koffer auch schon gepackt und fliegt gleich los. Jetzt ist der Wirtschaftswissenschaftler aber noch am Telefon. Guten Morgen, Herr Edenhofer.
Guten Morgen.
Wie absurd ist das, eine Klimakonferenz bei den Klimasündern?
Ja, nur auf den ersten Blick klingt es absurd. Auf den zweiten Blick ist es schon viel weniger absurd, denn dadurch, dass also einer der größten Erdölexporteure die Klimakonferenz leitet, kann endlich über das in großem Maßstab diskutiert werden, worum es geht. Nämlich, dass wir die fossilen Energieträger zurückfahren müssen. Und man denkt, ja, das sollte doch eigentlich schon lange geschehen sein, ist aber nicht. Wenn man sich nämlich die Pläne der Regierungen anschaut, dann sieht man, dass die Kohleproduktion noch bis zum Jahr 2030 in die Höhe gefahren werden soll und die Gas- und Ölproduktion ebenso. Und das war bisher in den Klimakonferenzen nicht so offensichtlich und das kommt jetzt auf den Tisch. Und deswegen ist es gut, dass die Konferenz dort ist, weil wir jetzt endlich über das reden, worüber wir schon lange hätten reden müssen, nämlich wie schaffen wir einen glaubwürdigen, belastbaren Ausstieg aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas.
Gibt es denn Klimaschutzinitiativen zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die beispielhaft sind für den Rest der Welt, wo Sie sagen, guck mal, sogar so einer, der mit Öl reich geworden ist, sogar der hat Ideen?
Naja, also man muss schon sagen, die haben natürlich große Kapazitäten bei den Erneuerbaren ausgebaut. Die wollen in die Wasserstoffproduktion einsteigen. Und zum Beispiel Saudi-Arabien plant eine große technische Filteranlage, wie man CO2 aus der Atmosphäre ziehen kann und dieses atmosphärische CO2 zum Beispiel zur Produktion von synthetischen Kraftstoffen verwenden kann, wie man auch CO2 in geologischen Formationen einlagert. Das sind kleine Projekte. Aber die gibt es. Mhm. Aber die große Frage bleibt, wie schaffen wir es, aus der Nutzung von Öl und Gas auszusteigen?
Sie haben aber auch schon gesagt, wir müssen akzeptieren, dass sich das Weltklima mehr als diese berühmten 1,5 Grad erhitzt. Laut einem neuen Bericht der UNO steuern wir sogar schon auf über 2 Grad hin. Haben Sie so ein bisschen aufgegeben, Herr Edenhofer?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir das 1,5 Grad Ziel nicht erreichen. Ich habe gesagt, wir werden das zeitweise überschreiten und werden dann die Möglichkeit aufbauen müssen, dass wir die Temperaturkurve wieder auf 1,5 Grad zurückführen. Und dafür gibt es technische Möglichkeiten, die entwickelt werden müssen. Das sind die sogenannten negativen Emissionstechnologien, indem man also CO2 aus der Atmosphäre entzieht. Und diese Technologien würden uns das erlauben, dieses zeitweise Überschießen zu kompensieren. Das ist überhaupt nicht, dass ich aufgegeben hätte, sondern das ist einfach der geschuldete Realismus, der jetzt notwendig ist, dass wir den gefährlichen Klimawandel trotz allem in Schach und Proportion halten.
Ja, solche Technologien kosten natürlich unheimlich. Klimaschutz kostet. Zur Finanzierung schlagen Sie vor, dass es teurer werden muss, CO2 auszustoßen. Also Sie wollen an die CO2-Bepreisung ran. Und Ihnen schwebt ein internationaler Klimaclub vor. Was ist das?
Ja, da geht es ja jetzt zunächst mal darum, und das ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Initiative, dass die Europäische Union hat ja innerhalb der Europäischen Union schon CO2-Preise eingeführt, etwa bei 100 Euro stehen die schon, und hat aber jetzt angekündigt, dass die europäischen Klimazölle ankündigen will. Das heißt also, wer CO2-intensive Produkte nach Europa verkaufen will, wird mit einem Klimazoll belastet, wenn er zu Hause keinen CO2-Preis hat. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel Indien jetzt schon darüber nachdenkt, eine nationale CO2-Steuer einzuführen. Die Türkei will sogar einen nationalen Emissionshandel einführen. Im globalen Süden, und diese Diskussionen werden jetzt auch auf der COP geführt werden, sind viele Länder, strategisch wichtige Länder für die EU, in hohem Maße interessiert, jetzt in einen Dialog und Austausch mit der EU zu treten, wie man das machen kann. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schritt. Und man könnte jetzt einen Klimaclub gründen, der nach außen hin solche Klimazölle verhängt und im Innenverhältnis koordinierte CO2-Preise. Das heißt, man schützt die Industrie vor Wettbewerbsverzerrungen nach außen und im Inneren koordiniert man die Klimapolitik. Und etwa, wenn man sich vorstellt, die EU und die USA haben ja bislang das größte klimapolitische Paket auf den Tisch gelegt. Die sollten jetzt ihre Klimapolitik schrittweise koordinieren.
Und was heißt das alles für Deutschland? Den Klimatransformationsfonds hat das Verfassungsgericht gerade kassiert. Die Bundesregierung muss, wenn sie weiter die Wirtschaft klimafreundlich umbauen will, muss sie irgendwo anders Geld auftreiben. Wird das gelingen oder werden die Klimaziele irgendwo im Parteienstreit zerrieben?
Also die Klimaziele wären auch mit dem Klimatransformationsfonds nur schwer zu erreichen gewesen. Jetzt sagt das Bundesverfassungsgericht ja lediglich, dass die Ausgaben aus diesem Fonds nicht über Schulden finanziert werden dürfen. Man kann die ja anders finanzieren. Man kann die zum Beispiel durch höhere CO2-Preise finanzieren und man kann sie auch finanzieren, indem man zum Beispiel die klimaschädlichen Subventionen abbaut. Da ist eine ganze Menge drin. Und man kann dann auch noch drüber nachdenken, ob man ein Sondervermögen für Klima bildet, um eine gewisse Möglichkeit zu schaffen, die Kosten über die Zeit hinweg besser zu verteilen. Aber im Kern bleibt die große Aufgabe, jetzt den CO2-Preis zu erhöhen und die klimaschädlichen Subventionen abzubauen. Hm. Und ich glaube, diese Chance, die uns jetzt das Bundesverfassungsgericht da gegeben hat, die sollten wir ergreifen.
Danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war der Wirtschaftswissenschaftler und Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer. Heute beginnt in Dubai die Weltklimakonferenz.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.